Hey Lars, wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast in Kooperation mit der Hamburger Morgenpost, der Gute-Leute-Fabrik und Ahoi Radio spürt tagesaktuellen Fragen nach. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute aus Hamburg an.
Die heutige Folge ist gesponsert von Bäderland. Komm ins Schwitzen. In Bäderlands Saunawelten, an 9 Standorten in Hamburg.
Heute spreche ich mit der Geschäftsführerin des Denkmalvereins Hamburg, Christina Sassenscheid. Ahoi, Christina.
Ahoi, lieber Lars.
Liebe Christina, der Immobilienmarkt ist richtig im Gange. Vieles steht auch still und dadurch ist einiges im Gange. Also man denkt ja nur an den Elbtower. Da ist ja im Hintergrund wird ja einiges gemacht und getan. Mhm. Aber so weit sind wir noch nicht, dass das in deinen Bereich fallen würde. Denn es ist noch kein Denkmal, Gott sei Dank. Wie ist denn die Lage gerade beim Denkmalverein Hamburg? Habt ihr genug zu tun oder ärgerst du dich nur über viele Neubauten?
Nee, ich freue mich über viele neue Mitglieder, so eher. Also viel zu tun gibt's tatsächlich ja immer. Stadtentwicklung in Hamburg war ja noch nie langweilig. Tatsächlich haben wir gerade eher so interne Themen. Wir wachsen immer mehr, die Mitglieder werden immer aktiver. Und wir hatten jetzt gerade, ich komme jetzt wirklich quasi von einer Klausurtagung zurück, wo wir uns damit beschäftigt haben, was bedeutet das für den Verein, wie können die Strukturen weiter wachsen, wie organisieren wir uns, dass wir mit bald 1000 Mitgliedern irgendwie auch weiter gut nach vorne kommen und alle auch happy sind. Und insofern bin ich jetzt gerade gar nicht so sehr in einzelnen Denkmalthemen, sondern eher in so Vereinsfragestellungen. Das ist aber auch hochspannend.
Was glaubst du denn, warum ihr so attraktiv seid? Also warum kommen so viele Leute und wollen irgendwie was für Denkmäler machen oder denkmalgeschützte Gebäude?
Ich nehme mal an, das hat mit 2 Gründen zu tun. Zum einen, dass wir in den letzten Jahren einfach auch immer wahrnehmbarer geworden sind mit den Themen und zum anderen aber auch, dass viele sich für Denkmäler interessieren und für den Umgang mit historischen Gebäuden und einfach wahrnehmen, dass in der Stadt immer wieder Dinge abgerissen werden, die man eigentlich lieber da weiter stehen gelassen hätte.
Und der dritte Grund ist natürlich, dass an der Spitze des Vereins eine Frau steht, die sehr, sehr streitbar ist, aber im positiven Sinne. Wenn man heute im Social-Media-Zeitalter darüber spricht, dass jemand streitbar ist, dann schreien die Leute sich ja schon durch Versalien und so weiter an. Ich finde tatsächlich, dass du immer sehr feine Gedanken äußerst. Teile die nicht immer, die Meinung, die du da so von dir gibst. Aber ich finde es total positiv, dass du immer mal wieder den Finger in die Wunde legst. Ist das tatsächlich etwas, was du schon als kleines Kind hattest, dass du Ungerechtigkeiten irgendwie angemerkt hast?
Oh, Lars, ich schätze das ja einerseits sehr in deinem Podcast, dass es immer auch wieder schnell sehr persönlich wird. Aber ich muss immer aufpassen, dass ich mir nicht um Kopf und Kragen rede. Ja, also ich erinnere mich noch gut so mit in der 5., 6. Klasse, dass ich mal einen ganz peinlichen Moment hatte, weil ich versucht habe, mich für jemanden einzusetzen, der irgendwie so ein bisschen gemobbt wurde. Und dann habe ich das aber per Zettel an einen anderen Schulfreund kommuniziert und der wurde dann gelesen von anderen und ich weiß noch, wie ich das ich glaube, ich war immer schon so ein bisschen, also ich habe schon immer wieder versucht, sozusagen Dinge zu verändern, die mir nicht gefielen. Ich soll auch sogar mal einen Latein-Vokabeltest angezündet haben. Das habe ich verdrängt, ich weiß es nicht mehr, aber es wird berichtet von Klassenkameraden. Aber ansonsten war ich eigentlich eher ganz brav und folgsam. Zumindest in der Schulzeit.
Was hat dich denn auf den Weg gebracht, dich für Gebäude einzusetzen? Hättest du ja jetzt auch Tierretterin werden können oder in die Politik gehen können, wie auch immer.
Nö, das kam ganz automatisch. Ich meine, da würde ich auch gerne zurückfragen, liebst du nicht alte Gebäude? Lieben wir die nicht alle?
Doch, aber Tiere sind ja doch ein bisschen emotionaler, oder? Oder geht bei dir richtig das Herz auf, wie als wenn du so ein Hasen siehst?
Wie so ein kleines süßes Häschen mit großen Fenstern und einem schönen Dach. Genau. Ich habe tatsächlich den Verdacht, dass ich zum Beispiel mich für bedrohte Tierarten oder vielleicht auch bedrohte Menschen oder Geflüchtete oder irgendwie, was man sich alles vorstellen kann, was ja alles unglaublich emotional ist, dass ich das gar nicht emotional verkraften könnte und dass ich deswegen mit Gebäuden eigentlich eher so ein bisschen eine entspanntere Variante gewählt habe.
Das ist die rote Grenze für dich, die Häuser sozusagen.
Ja, genau. Die ertrage ich noch. Wenn ich jetzt irgendwie ständig das Elend sozusagen zum Beispiel von irgendwelchen Versuchskaninchen oder so mitbekommen würde, es würde mich komplett fertig machen. Ich glaube, das würde ich gar nicht aushalten. Also deswegen, ich glaube eher so rum.
Ja. Wie sehr emotional gepackt hatte ich denn jetzt im Schanzenviertel die Sternbrücke, die ja jetzt im Grunde tatsächlich dem Abriss zugefügt wird? Da sind schon sehr viele Sachen passiert. Du kommst da ja wahrscheinlich auch jeden Tag vorbei. Du wohnst ja da hinten in Altona.
Ja.
Schmerzt dich das immer noch oder sagst du, ja gut, ich habe mich eingesetzt, ging nicht anders, ist so?
Ja, gemischt. Also ich glaube, es geht mir da wie den meisten Nachbarinnen und Nachbarn, dass einen das täglich schmerzt im Vorbeifahren und sehen, wie da Dinge verschwunden sind oder auch diese schrecklichen Ersatzbauten, die da jetzt irgendwo so lauter Ständer und so, die ganze Gegend ist jetzt komplett verunstaltet für mehrere Jahre. Das ist das eine, aber innerlich, was jetzt sozusagen diese professionelle Ebene angeht, was können wir noch dafür tun, da merke ich, also wir auf so einer Kampagnen- oder Kommunikationsebene haben wir, glaube ich, alles gegeben, was man geben konnte. Und jetzt ist ja auch der juristische Weg noch weiter eingeschlagen. Das heißt, da wird jetzt immer noch vor Gericht geprüft, inwiefern man diese sogenannte Monsterbrücke noch verhindern könnte. Also um es nochmal kurz zusammenzufassen, einmal, also privat, persönlich trifft mich das immer, wenn ich an diesem Ort vorbeifahre, wie mit Sicherheit auch viele andere in der Umgebung. Aber professionell habe ich da, also ich versuche mir ja immer einfach auch so einen sportlichen Umgang mit den Themen anzugewöhnen und zu sagen, ja gut, wir haben alles gegeben, aber an der Stelle hat es nicht gereicht oder da müssen wir weiter dranbleiben. Und in diesem Fall ist es, wie gesagt, jetzt eine Aufgabe der Juristin.
Ja, wir sind ja schon quasi kurz vor Ende des Jahres, dann nimmt man sich ja so Dinge vor. Du hast ja am Anfang des Gesprächs gesagt, dass ihr euren Verein jetzt noch ein bisschen stärker auf breitere Schultern legt und euch ein bisschen umorganisiert oder noch weitere Ziele sucht. Was sind denn so denkmalgeschützte Gebäude, die du gerade im Blick hast, beziehungsweise Häuser, die du als denkmalgeschützt erachtest?
Neues Lieblingsthema ist tatsächlich Karstadt-Osterstraße, wo vielleicht der eine oder andere hinten überfällt, was wir als wichtiges Beispiel des Brutalismus in Hamburg und auch sehr gut erhaltenes Beispiel für unbedingt erhaltenswert halten. Ob da jetzt noch der Denkmalschutz kommt oder nicht, finde ich da jetzt gar nicht unbedingt so relevant. Ich finde, man muss diesen Bau erhalten. Der prägt da ganz Eimsbüttel, der prägt auf jeden Fall das Stadtbild an der Ecke und hat ganz viele Potenziale. Und ich wäre sehr dafür, dass man sich jetzt schon überlegt, was passiert, wenn da möglicherweise irgendwann mal die Kaufhausnutzung rausgeht und wie kann man den in die Zukunft retten?
Da gibt's ja bestimmt genügend Ideen, oder? Hast du schon eine?
Ich glaube, es steht und fällt so ein bisschen damit, wie sehr man den auch aufstocken kann. Also ich denke mal, dass die Bausubstanz noch einiges da auch an zusätzlichem Bauvolumen ermöglichen würde. Und dann generell, glaube ich, sind es die Mischnutzungen, die gut in so einer Lage funktionieren. Also vielleicht kann ein Teil Wohnungsbau sein, aber es muss mit Sicherheit auch gewerblich sein, weil die Ecke einfach auch ist eine Geschäftsstraße. Kultur ist immer gut, ne? Also das ist immer, das wünscht ihr was. Aber jetzt konkrete Vorschläge habe ich da noch nicht, aber würde ich sehr gerne mitentwickeln. Ich habe da demnächst auch noch Treffen mit der Politik dazu und ich hoffe einfach, dass wir da möglichst frühzeitig irgendwie das Thema angehen können, damit wir nicht abhängig sind sozusagen von einem möglichen Denkmalschutz, sondern einfach sagen können, guck mal, das hier ist die beste Idee und da bleibt der Altbau sogar stehen.
Ja, worüber ja ganz Hamburg spricht, beziehungsweise offensichtlich ja auch ganz Deutschland, weil ja immer wieder auch Busladungen dahin fahren, ist der grüne Bunker. Wie oft bist du denn die Treppe schon rauf und runter gelaufen?
Zweimal bin ich raufgelaufen und einmal mit dem Fahrstuhl gefahren.
Okay, und wie findest du es so?
Fachlich kann ich das als Denkmalschützerin natürlich, also diese Aufstockung selber, nur ablehnen. Das haben wir frühzeitig ja auch zum Ausdruck gebracht, weil es eins der wichtigsten Mahnmale irgendwie, die Hamburg hat, darf nicht so stark umgestaltet werden. Auf einer persönlichen Ebene muss ich sagen, der Ausblick ist super, keine Frage. Architektonisch hat es mich nicht überzeugt. Ich finde, da sind ganz viele Details, die wirken sehr funktional. Und da denke ich, jetzt spreche ich aus so einer ganz privaten oder persönlichen Perspektive, das wäre vielleicht städtebaulich auch wirklich eine große Chance gewesen, da mal einen richtigen Kracher drauf zu machen. Also Stichwort Elbphilharmonie. Und wenn man schon so ein Objekt aufstockt, dann wenigstens architektonisch was Besonderes zu machen. Und ich finde, viele Ecken da sehen so ein bisschen nach Tiefgarage oder nach irgendwie, also sehen einfach nicht so toll gestaltet aus, wie man es hätte machen können. Aber Jetzt mache ich gerade schon wieder einen Riesenfehler. Ich wollte mir eigentlich wirklich abgewöhnen, schlecht über Neubauten zu reden oder in diesem Fall eine Aufstockung. Und deswegen, es gelingt einem.
Ja, aber vielleicht sind wir nur zu ungeduldig, weil ich finde nämlich tatsächlich, dass es noch gar kein richtig grüner Bunker ist, sondern ein grün-grauer, also auch oben in der Spitze. Ich finde, da könnten jetzt viel mehr Bäume und Büsche noch sein, damit es irgendwie viel erhabener aussieht. Weil dieses Düstere der Kriegszeit, dieses Grau, kommt natürlich noch ganz schön stark durch, aber vielleicht müssen wir dem ganzen Jahr noch eine Chance geben. Du hast auch noch eine Chance. Du kannst nämlich jetzt sagen:
Nice. Oder Scheiß.
Das ist unsere Rubrik am Ende des Gesprächs. Also, du darfst mal loben, du darfst aber auch kritisieren. Wofür hast du dich entschieden?
Da wir schon oft genug kritisieren, habe ich mich natürlich fürs Loben entschieden. Juhu! Und genau, nice sind für mich all die schönen Sanierungsprojekte aus dem zweiten Band unserer Publikation Stadt Neu, den wir vor einigen Monaten veröffentlicht haben. Da drin sind zum Beispiel das Fischerhaus Blankenese oder die Herberge zur Heimat, also die Heilsarmee in der Talstraße oder die Villa Mutzenbecher, die alle ganz toll saniert wurden. Und mit der Publikation zeigen wir, wie es gehen kann, und wollen inspirieren, und das ist auch ein schönes Weihnachtsgeschenk.
Oh ja, auf jeden Fall. Ich werde es auf jeden Fall verschenken. Liebe Christina, es war auch wieder ein Geschenk, mit dir gesprochen zu haben. In diesem Sinne wünsche ich dir eine schöne Vorweihnachtszeit. Das kann man ja jetzt schon wünschen, und sage Ahoi.
Ahoi, Lars. Danke dir.
Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.